ist Freitag. Herzlich willkommen den Zuschauerinnen und Zuschauern. Und wieder in Israel, Yuval Lapide. Herzlich willkommen, Yuval, zum Wochenabschnitt KITC. Und wir gehen schon gegen das Ende zu des fünften Buchs Mose. Wir sind jetzt im Kapitel 21, Vers 10. Und KITC heißt, wenn du ausziehst. Und das ist das Gebot, ein Gebot an die Israeliten, wenn jemand auszieht in den Krieg und er bringt eine gefangene Frau nach Hause aus dem Kriegszug und er möchte sie heiraten, dann soll er ihr 30 Tage Zeit geben, um Vater und Mutter, die sie nicht wiedersehen wird, zu beweinen. Das ist Yuval Shloshim, das ist die Trauerzeit. Und ich sage das deswegen, weil auch du jetzt in den Shloshim in der Trauerzeit bist. Am Dienstag der vergangenen Woche starb deine Mutter Ruth Lapide. Sie wurde sehr alt, 1929 ist sie geboren, ja. Und wurde also 93 Jahre alt. Und du nimmst jetzt Abschied von ihr. Was bedeutet Ruth Lapid für dich und auch für den jüdisch-christlichen Dialog?
Danke, lieber Ritlef Münch, für deine Frage. Es ist eine spektakuläre Zeit, in der wir leben. Meine Mutter Ruth Lapide, geborene Rosenblatt, durfte in die Ewigkeit gehen, zu Gott zurück. Michael Gorbatschow hat auch das Zeitliche gesegnet. Ich mag diesen deutschen Ausdruck, das Zeitliche segnen, mit dem Abgang, dem Zeitlichen eine besondere Bedeutung geben und das Überzeitliche gehen. Und dann gestern Her Majesty the Queen, wieder erwarten, sehr schnell das Zeitliche gesegnet habend. Drei große Menschen haben eine große Zeit abgeschlossen, Großes hinterlassen und Großes geleistet. Ganz kurz, weil du ja auf die Uhr schaust, ich würde am liebsten 3 Stunden jetzt mit dir und unseren Zuschauern und Zuschauerinnen reden, aber du schaust auf die Uhr und ich muss dementsprechend mich kürzen, obwohl ich so viel zu sagen hätte, auch zu Ruth Lapide. Ich möchte sagen, Ruth Lapide, genau, letzte Woche, heute vor einer Woche war die Beisetzung die Klimaanlage an. In Israel ist es sehr warm, über 35 Grad. Die Beisetzung war sehr schön, feierlich, aber nicht pompös, wie ich es gern habe, denn ich habe diesmal die Entscheidung getroffen, im Gegensatz zur Beisetzung meines Vaters. Ich bin sehr dankbar, dass Mutter in einem so großen Alter, das du genannt hast, in die Ewigkeit gehen darf. Sie hat Großes geleistet, sie darf sich zurücklehnen in der Ewigkeit, wiewohl sie dort auch Aufgaben hatte, aber sie muss sich nicht mehr mit dieser Intensität, mit der sie sich hineingekniet hat, um den jüdisch-christlichen Dialog kümmern. Und ich bin dankbar, dass ich mit meiner großen Frau, ich habe ja auch eine große Frau an meiner Seite, so wie sie ja die große Frau an der Seite ihres Mannes war, Pinchas Lapide, meine Frau ist Deborah Lapide, Ritlef, du kennst sie durch Korrespondenz und viele Freunde und Freundinnen kennen meine Frau durch ihre großen Blogs im Internet. Wir machen intensiv weiter. So wie Pinchas und Ruth Lapide ein brillantes Duo waren, 37 Jahre lang verheiratet und viel geleistet für Deutschland, sehr viel geleistet. So möchte ich auch mit meiner Frau, mit meiner Ruth, das ist Deborah Lapide, mit diesem fulminanten Namen Dvorah, das Werk fortsetzen. Mutter war keine einfache Persönlichkeit, sie war eine sehr belastete, verständlicherweise durch unsere deutsche Tragödie, unsere, weil wir beide involviert sind, du als Nachkomme der Täter, ich als Nachkomme der Opfer, der sogenannten Opfer und Täter. Und ich spüre dennoch, dass es eine ganz große Herausforderung für mich ist, weiterzumachen. Auch ohne Mutters Weggang hätte ich das gemacht, aber ich spüre jetzt eine besondere Ansprache, einen besonderen Zuspruch von Gott, mach weiter mit Ritlef und mit vielen anderen Menschen. Ich werde dieses Jahr, das ja nicht nur den Heimgang meiner Mutter kennzeichnet, Ritlef und liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, sondern auch das 100. Jubiläum, Geburtsjubiläum meines Papas, oh mein Papa, im November auch Großes leisten. Ich darf ein großes Buch herausbringen. Kurzum, es sind 3 große Stichtage im Leben der Lapides, wenn Sie es notieren wollen. Liebe Freunde und Freundinnen, nämlich Heimgang meiner Mutter am 30. August, 25-jähriger Gedenktag des Heimgangs meines Vaters. Genau vor 25 Jahren ging mein Vater in die Ewigkeit. Die treffen sich jetzt ganz bestimmt und haben sich ganz viel auf der spirituellen Ebene zu sagen, Pinchas und Ruth. Und 100. Geburtstag, 28. November 2022. Und dieses Jahr 2022 wird auch ein großes Erlebnis werden. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich bin sehr dankbar, Ritlef, Sohn großer Eltern zu sein. Ich identifiziere mich sehr stark derzeit mit Prince Charles, His Majesty, denn er ist auch in einem fortgeschrittenen Alter der Thronfolger geworden. Er hat lange darauf gewartet, er ist 74, bin etwas jünger. Und er muss auch ein Amt in einer schwierigen Zeit antreten. Großbritannien ist zerrissen ohne Ende. Er darf König werden in einer äußerst problematischen Phase, hat auch vorgeleistet natürlich, als sie schon amtierte und Aufgaben zugeteilt bekam. Und er darf nun das Amt übernehmen, ohne die Mutter und ohne den Vater. Im Herzen natürlich immer. Und so bin ich dankbar, ich identifiziere mich mit Prinz Charles, weil es ja nur eine Woche Abstand ist zwischen dem Heimgang seiner Mutter und dem Heimgang meiner Mutter. Und das gibt mir ein gutes Gefühl, zu wissen, zwei große Männer, je in ihrem Territorium, dürfen weiterwirken. Weiterwirken für eine große Causa, zu Deutsch für ein großes Thema, für ein großes Anliegen. Wer mehr wissen möchte über Ruth Lapide, es gibt Tonnen zu sagen, und über Pinchas Lapide, auf die ich sehr stolz bin, muss es nicht bewenden lassen mit dieser Sendung, die ich jetzt, über die ich nicht weiter sprechen werde. Sie können sich jederzeit an mich wenden. Das Internet ist voll von Kondolenz. Sie können mich und meine Frau Deborah unter Juba Lapide, Deborah Lapide, kontaktieren. Ich werde Ihnen Aufregendes, Aufrüttelndes erzählen, was Sie gar nicht wissen, über diese meinen großen Eltern. Entweder per WhatsApp oder per Internet. Facebook ist meine Frau. Gerne können wir weiter darüber sprechen. Heute Kitetze, eine große Parascha. Ich darf wieder Gott sei Dank, immer wieder Gott ist alles. In Israel sein, meine Frau und ich sind hier für 9 Wochen in Aschkelon umstritten, weil hier enorm viel passiert in friedlichen Zeiten und auch in unfriedlichen Zeiten. Ich habe gestern schon Freunde getroffen, die einen Tetyut Lamed, eine Granate, sprich einen Feuerkörper, tödlichen Feuerkörper von den Gaza-Menschen in den Hof geschossen bekamen. Sehr umstritten, wie es hier weitergehen wird. Muss die Sicherheit noch verstärkt werden durch Zahl, Zwagen an Israel? Wir sind ja direkt hier am Gazastreifen, aber unser Vertrauen, Deborah und meins, ist so groß, dass wir uns entschieden haben, in dieser Stadt zu leben, 9 Wochen lang. Vielleicht auch eines Tages machen wir hier Aliyah, das ist noch ganz in Gottes Händen. Und Deborah hat sich das ausdrücklich gewünscht, weil sie diese Region und das Mittelmeer sehr mag. Also sind wir diesmal hier in Aschkelon. Ich werde Vorträge halten in rabbinischen Einrichtungen, habe schon 2 Vorträge gehalten und bin sehr dankbar, hier für euch mit Rikiv zu arbeiten. Kitetze, wir nähern uns immer mehr Rosh Hashanah. In knapp 3 Wochen ist Rosh Hashanah. Und die Parasha, die wir heute begrüßen und die wir morgen in der Synagoge lesen werden, ist voller Anweisungen. Wir fangen an. Ich lese kurz am Anfang vor, was Sie schon wahrscheinlich kennen. Das ist Kapitel, das er sagt, der Freund schon 21. Wenn du ausfährst, Martin Buber, wie immer Martin Buber, zum Krieg wider deine Feinde, er, dein Gott, gibt ihn, den Feind, in deine Hand. Du fängst ihn Gefangene ab. Ich will nur über diesen Satz sprechen. Nur den Satz, der ist so wuchtig. Kitetzela milchama al oivera. Dieser Satz wird von vielen Meistern, unter anderem Chabad ist eine große, kennen Sie, eine spirituelle Bewegung, und auch von anderen großen Meistern, Malbim, auch spirituell gedeutet. Das möchte ich Ihnen heute vermitteln. Darüber möchte ich heute mit Ihnen nachdenken. Denn die Tora, das wissen Sie vielleicht, sonst wiederhole ich es, hat ja 4 Interpretationsebenen. Pshat, Remes, Drash und Sod. Das möchte ich immer wieder betonen, so Sie es nicht wissen. Es gibt 4 Zugänge zur Interpretation der heiligen Tora. Nämlich der Pshat, das ist die einfache, die naheliegende textinterpretative Methode. Da wird der Text interpretiert. Was sagt uns der Text? Welche Fakten liegen hier vor? Und wie müssen wir die Fakten interpretieren? Was steht, was hat es auf einer sehr konkreten, anschaulichen Ebene zu bedeuten? Was bedeuten die Worte? Dazu gehört auch Philologie, dazu gehört grundlegende Theologie, was passiert hier. In dem Fall wissen wir, wenn wir in das Land Israel kommen, der Sefer Devarim, das Buch Devarim thematisiert ja den Gang in das Land Israel, das ist das große Thema von Sefer Devarim. Und es wird darüber gesprochen, es wird auch Kriege geben. Unser Thema Gazastreifen. Ich bin ja hier im Gazastreifen. Das heißt, die Frage, was passiert, wenn es Krieg gibt und wie haben wir Juden uns zu verhalten, wird in diesem Satz und in den folgenden Sätzen thematisiert. Wenn du ausfährst zum Krieg wieder deine Feinde, er Gott gibt ihn in deine Hand, du fängst ihm Gefangene ab. Und das, was Freund Rietjev sagte bezüglich der Gefangenenfrau. Das heißt, das Thema Krieg ist nicht abgeschlossen. Das Thema Krieg ist nicht abgeschlossen. Das ist der Pschat, mit dem wir uns beschäftigen. Kurz den zweiten Aspekt, Zugangsebene dazu ist der Remes. Remes sind Andeutungen, Anspielungen, über die ich mit Ihnen auch Stunden sprechen könnte. Welche versteckten Hinweise stecken in den Texten? Was deutet die Bibel nur an, ohne es auszusprechen? Dazu gehören auch Zahlenspiele, dazu gehören Buchstabenverkettungen. Hochinteressant, könnten wir auch betreiben, die Zeit reicht nicht. Ich sage es nur, damit Sie wissen, die Tora hat immense Schätze, die sich erst eröffnen, wenn Sie in die Tiefe gehen und die Oberfläche hinter sich lassen. Sehr deutlich gesprochen. Dann gibt es ein drittes Wort, das ist der Pshat Remes, der Drash, das ist auch ein großer Klassiker, die Drasha. Das ist die Hintergründigkeitsebene, Das heißt, da wird geschaut, was ich mit Ihnen heute machen will. Was bedeutet es auf einer anderen, auf einer spirituellen Ebene, in den Krieg ziehen, mit dem Feind kämpfen und zu wissen, Gott gibt ihn in unsere Hand. Und dann gibt es noch eine ganz besondere Ebene, das ist das Sod. Das sind die vier Ebenen: Pschat, Remes, Drasch und Sod. Es gibt ein sogenanntes Akronym, Pardes, Paradies, der große Garten, der Klassiker. Finden Sie im Internet. Ich kann Ihnen dazu auch das schreiben. Pardes, aus den vier Buchstaben, die ich eben nannte, zusammengesetzt. Pschat, Remes, Drasch und Sod. Und das Sod sind die Geheimnisse. Das sind Verborgenheiten, die in eine mystische Ebene gehen, die nicht im Text genannt wird, die aber große Rabbiner wie zum Beispiel Chabad Lubavitch oder die großen Meister in des Mittelalters versteckt herausarbeiteten. Zum Beispiel Malbim und Abarbanel und Maimonides waren große Meister des Sod. Die Verborgenheiten, eindeutig nicht sichtbare, versteckte Anspielungen, versteckte Botschaften herausarbeiten. Und ich möchte mit Ihnen heute eine Mischung machen aus Sod, dem Geheimnis, und der Drascha. Etwas, was Sie noch nicht kannten, neben dem üblichen, das Sie ja immer wieder hören mit dem Kampf. Und darum möchte ich Ihnen sagen, die spirituelle Ebene dieser Auslegung sagt, das Ausfallen, die Tetzin, la Milchama, ist ein täglicher Vorgang. Das ist nicht nur, wenn hier in Israel, Gott bewahre, wieder Tilim, wieder Raketen von Gaza hinübergeschossen werden, was ja leider jeden Tag passieren kann. Ich habe gestern Rickle Freunde getroffen, die mir sagten, du, wie ich vorhin sagte, vor unserem Haus fiel eine Rakete und hat Gott sei Dank niemand zerfetzt, weil wir im Bett waren oder weil wir in der Synagoge waren. Das ist hier Alltag. Die Alltagsgefahr ist seit der Rückgabe des Gazastreifens 2005 Realität. Die Bibel will aber, dass wir auch auf einen anderen Kampf schauen, Rickleff, nämlich auf den inneren Kampf. Es geht nicht nur darum, dass, wenn wir das Land besiedeln werden, wir sind ja am Vorabend der Besiedlung Israels, die Kinder Israels wanderten 40 Jahre durch die Wüste und nun steht da Tod, apropos Tod, Ruth Lapide, Queen Elizabeth, an, der Heimgang, ich mag das Wort Heimgang, das Verscheiden Moschees steht an und Joshua wird die Nachfolge antreten, genau wie ich die Nachfolge meiner Eltern und Prinz Charles die Nachfolge von Her Majesty antreten wird. Auch eine spannende Koinzidenz. Joshua wird bald die Nachfolge antreten, denn Moschee geht in die Ewigkeit. Kurzum, die spirituelle Ebene des Lars sagt, mach dir bewusst, der Kampf ist auch ein innerer Kampf und der Feind ist nicht nur Al-Fatah oder Dschihad, sondern der Kampf ist der Kampf gegen deine inneren Widersacher. Zum Beispiel der Klassiker Yetzer Hara, Jude Zadi Reish, Hey Reish ein, das kennen Sie bestimmt. Das ist der sogenannte böse Trieb oder die böse Neigung, der böse Drang, uns immer unfreundlich, immer gehässig, immer missgünstig zu handeln anderen gegenüber. Das heißt, die chassidische und die mystische Deutung dieses Satzes ist, wenn du ausfährst, und dieses Ausfähren, schauen Sie auf die Satzkonstruktion, heißt, es wird immer passieren. Es steht nicht da, sollte einmal ein Krieg passieren. Oder ergibt es sich, dass sich ein Krieg einstellt mit Gaza oder damals mit Amalek oder den Feinden, die den Kindern Israels im Heiligen Land, in dem ich wieder sein darf, blüht, sondern ganz allgemein gesprochen, Rikliff. Wenn du ausfährst, geh in den Krieg, die Tetzela Milchama, das heißt, diese allgemein gehaltene Formulierung, du ausziehst, du, Kitetze, bezieht sich auf jeden von uns, bezieht sich auf Dr. Angela Fischer, meine fantastische Hörerin, die mein Leben verändert durch ihren Reichtum. Sie lernt mit mir intensiv und ich werde sie jetzt intensiv loben, weil ich feurig bin. Dr. Angela Fischer, eine Bekannte von Rickliff Münch, habe ich durch Rickliff Münch kennengelernt und die ist eine brillante Denkerin geworden seit einmal im Jahr. Und die liebt sowas. Die braucht dieses Feuer. Das heißt, wenn hier steht, und die anderen begrüße ich natürlich auch, habe ich ja getan, wenn du ausziehst, das heißt, wenn du Angela Fischer und wenn du Rickliff Münch und wenn du Yuval Lapide, du ausziehst gegen deine Feinde, nämlich gegen deine inneren Feinde, das ist sehr persönlich zu nehmen. Das ist nicht nur das kollektive Israel, das gegen Gaza kämpfen muss, gegen die Verrückten dort und Hamas hier, sondern es bezieht sich auf jeden Juden und natürlich auf Dr. Angela Fischer und Rickliff Münch und jeden von Ihnen. Wir sind ständig in einem Kampf. Und das bitte ich Sie zu notieren, weil ich das wirklich als ein großer Professor mit viel Liebe präsentiere. Ich bin mir meines Wertes bewusst und darum präsentiere ich mich gerne als Professor, nicht weil ich überheblich bin, sondern weil ich weiß, was ich kann, durch Gottes Gnade. Ich bitte Sie, das zu notieren. Du ziehst aus, du musst rausziehen aus deiner Bequemlichkeit. Kitetze heißt wirklich hinausbrechen und hinausbrechen aus einer Gemütlichkeit, von der du denkst, das ist doch der Alltag, Hauptsache es geht mir gut, Hauptsache ich habe Sex. Jede Nacht mit meiner Frau, Hauptsache ich habe zu essen und zu trinken, Hauptsache ich habe mein Haus in Hamburg. Das will das Judentum nicht. Das Judentum liebt die Unbequemlichkeit des Lebens. Ganz hart ausgesprochen. Aus dem Munde eines großen jüdischen Professors, Yuval Lapide. wenn du ausziehst gegen deinen Feind, du musst dir bewusst machen, sagt die Tora, das Ausziehen, das Hinausgehen, wie aus Ägypten, das ist das gleiche Wort wie Ausziehen aus Ägypten, aus der Bequemlichkeit, der Pseudosicherheit. Du musst dir bewusst machen, sagt Gott Moschee am Vorabend seines Heimgangs, wie Ruth Lapid und Iquin, wird es nach wie vor Auszüge geben aus Bequemlichkeit und auch Pseudosicherheit, denn der Kampf, Milchama, wird andauern. Nicht nur gegen Gaza und Hamas, sondern auch die Alltäglichkeiten. Denn der Yetzer Hara will dich immer verführen, sagt das Judentum. Der Yetzer Hara, notieren wir fleißig. Der böse Trieb oder die böse Neigung will immer, dass du etwas Böses tust. Und dieser Kampf, sagen alle Rabbiner, die ich für sie liebevoll studiert habe, als großer Gelehrter, sagen, dieser Kampf wird uns hienieden nicht erspart bleiben. Nicht erspart. Wir werden jeden Tag konfrontiert in der Polarität zwischen Yetzerah Tov, Yutzadireish, Hey Tet Vav Bet, der gute Trieb, der natürlich siegen will, die gute Neigung, und Yetzerah Ra. Das ist klassische rabbinische Exegese. Sie notieren, der Kampf in uns, in jedem Rickleff und in jedem Yuval und in jeder Dr. Angela Fischer, wird ein Leben lang bestehen. Tue ich Gutes oder tue ich Böses? Beleidige ich Rickleff oder beleidigt mich Rickleff oder tue ich das Gute? Das wird bleiben. Und darum warnt uns dieser Satz, wenn du ausziehst, du, nicht das Volk, du der Jude, du der Rickleff, der Protestant Rickleff und meine Freundin Dr. Angela Fischer, die brillante Urologin und brillante Denkerin und auch alle anderen natürlich in der Sendung, die sich an mich wenden oder sich nicht an mich wenden. Ich bin derzeit einfach fasziniert von dieser großen Dame. Du bist jeden Tag in einer Milchama. Du bist jeden Tag in einem Kampf, bei dem es darum geht, bist du dem Guten zugesellt oder dem Bösen. Und das Schöne ist, wenn du in diesen Kampf gehst, was wir eben hören, er, dein Gott, Buber, gibt ihnen deine Hände und du fängst im Gefangene ab. Auch spirituell weiter deutend. Wisse, wenn du wirklich diesen Kampf kämpfst, im Bewusstsein, Gott ist mit dir, du stärkst dich mit Gott und positionierst dich auf Yetzerah Tov, auf den guten Trieb, Rickleff, entscheidest dich für das Gute, was die Tora ja immer will. Das ganze Buch der Varim, die ganze Tora, ist ja ein einziges Plädoyer für das Gute und nicht für das Negative. Wenn du dich für das Gute entscheidest, das alte Thema aus Genesis, Etzachayim Tov Vara, der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, bist du im Guten oder bist du im Bösen? Wenn du dich für das Gute entscheidest, sprich Gottes Kraft, rekrutierst, wisse, und Gott gibt den Feind, sprich den Yetzerah, in deine Hand. Das ist ein uraltes Thema, liebe Freunde und Freundinnen, das wir schon aus Genesis kennen. Wir kennen das schon aus der Thematik von Kain und Abel. Aus Kain und Abel. Sie wissen ja, das wird ja in Kapitel 4 thematisiert. Genesis kann ich mit Ihnen gerne im Einzelunterricht besprechen. Ich mache viel Einzelunterricht mit dieser brillanten Dr. Fischer zum Beispiel und mit vielen anderen. Da können wir das vertiefen, damit wir nicht zu sehr die Zeit von Rickleff strapazieren. Ich mache das mit Ihnen perfekt für eine Doktorarbeit, was Sie möchten. Noch einmal, Kain und Abel kennen das Thema. Gott spricht zu Kain in Genesis 4:21 und er warnt ihn davor, wähle du das Gute, denn ich sehe, du bist im Begriff, deinen Bruder zu töten, weil ich das Opfer des Abel angenommen und dein Opfer gemieden habe. Und dadurch ist Kain nicht mehr anzusprechen, er ist außer sich, weil er spürt, das verletzt ihn so im Tiefsten, er ist nicht mehr für das Gespräch mit Gott ansprechbar und mordet seinen Bruder. Das steht schon in Genesis 4. Dieses uralte Thema, damit Sie sehen, wie brillant ich mit Ihnen arbeiten darf, dank der Gnade Gottes, rekurriert hier wieder, kommt wieder vor. 4 Kapitel nach dem Kain-Thema, wir sind ja im 5. Buch Mose, kommt es wieder zur Sprache, nämlich allgemein gesprochen, unabhängig von Kain und Abel, unabhängig von Adam und Eva, wenn dein Feind, und das ist der innere Feind, dich konfrontiert, dann wisse, du musst gegen ihn kämpfen und Gott wird dir den Sieg in die Tasche geben. Wenn du dich natürlich für die Vorschriften in Deuteronomium und für die Vorschriften in Genesis und die Vorschriften in vielen anderen Büchern, Vayikra, Bamidbar, entscheidest. Der Kampf, halten wir fest, bleibt uns nicht erspart. Und Sie wissen sehr genau wie ich, dass es im Alltag viele kleine Kämpfe gibt, unabhängig von Gaza und unabhängig von Lebanon. All das, worüber Rickleff ja in seinen Newslettern sehr schön berichtet. Es gibt in Israel, ich bin ja in diesem Land zu Hause wie in Deutschland, gibt es in unserem süßen Deutschland ja genauso. Schauen Sie doch an, was für ein Dreck in Deutschland passiert. Welche Schändungen und Perversionen in Deutschland laufen. Ich will keine Namen nennen. Aber Sie wissen, wie ekelerregend es derzeit in Deutschland aussieht. Ich muss nur das Stichwort Abbas nennen. Abbas und unser goldiger Bundeskanzler. Es gibt auch in deutschen Landen, unter deutschen Dächern, unabhängig von dieser großen Inszenierung, sehr viel Lieblosigkeit, sehr viel Selbstmorde, sehr viel Verzweiflung. Machen wir uns nichts vor in unserem zuckersüßen Deutschland. Und genauso auch in unserem zuckersüßen Israel. Es ist nicht immer sehr heilig. Da gibt es auch Kämpfe und Missgünstigkeiten und Gehässigkeiten und Grausamkeiten und Messerstechereien. Überall, unabhängig von den äußeren bösen Feinden. Es gibt auch den inneren Feind, den viele Juden, aber auch viele süße, goldige Deutsche nicht im Griff haben und nicht auf das Wort der Tora hören, wodurch es zu Blutvergießen und zu Unmenschlichkeit kommt. Sprechen wir es sehr hochdeutsch aus. Und dennoch sagt uns unser Gott, du wirst Gefangene einnehmen. Das heißt, du wirst selbst Meister in deinem Haus werden. Du wirst das Böse einfangen. Der böse Trieb mit seinen sinistren Verführungskünsten wird dir zum Gefangenen werden. Das heißt, du wirst ihn einfangen. Du wirst ihn unter Kontrolle halten, wenn du dich, wie in Devarim gesagt wird, in dieser langen Parascha, in der es so viele Vorschriften von Gott gibt, damit der Sozialfriede erhalten bleibt und damit der innere Friede erhalten bleibt, du wirst Feinde einsperren, du wirst sie mobilisieren, einfangen in dir und du wirst siegen über sie, wie seinerzeit Gott Kain sagte, der im Begriff war, seinen Bruder zu töten, weil er missgünstig war, dass sein Opfer genommen wurde, Abels Opfer und seins Kains nicht. Es hat damals nichts genutzt, weil Kain nicht bereit war, auf Gott zu hören. Darum wird 4 Bücher später das Kapitel wieder aufgeschlagen und wie wir Juden werden sehr deutlich, in sehr klaren Worten, die ich liebe, aufgefordert, entscheidet euch für das Gute und wähle das Gute. Das werden wir noch übrigens in Deuteronom 30 zu hören bekommen. Siehe, ich lege euch vor, das Gute und das Böse, das Leben und den Tod. Wähle das Leben, wähle das Gute. Das ist das Thema, das die ganze Tora thematisiert. Das wird in Kapitel 30 nächste Woche und übernächste Woche besprochen werden. Und was dann weiter passiert, die Details will ich nicht besprechen. Das hat natürlich auch die praktische Ebene, die Liebe einer Frau gegenüber. Das heißt, wir dürfen auf der Pschat-Ebene, auf der sehr konkreten Ebene, darf die Frau natürlich eine fremde Frau, eine Hamas-Frau zum Beispiel, die sich für das Judentum interessiert natürlich und bereit ist, zum Judentum überzutreten, von ihm genommen werden. Er muss sie besonders behandeln, der Jude, der sie gefangen nimmt. Das heißt, es gibt eine ganz große Ethik des Judentums, die in dieser Parascha ausgesprochen wird. Und auf der inneren Ebene geht es darum, das Negative in mir anzufreunden. Das ist die spirituelle, ich möchte auch sagen, die tiefenpsychologisch-jungianische Methode. Das heißt, wenn du siehst, du bist in deinen Krieg, in deinen inneren Krieg gezogen, gegen die inneren Widersacher, wie Neid, wie Missgunst, wie Hass, wie Lieblosigkeit, kennen wir in Deutschland sehr gut, in unserem schönen, goldigen, brutalen, immer widerlicher werdenden Deutschland. Sprechen wir es sehr hochdeutsch aus. Und genauso in Israel, genauso in der anderen Welt auch. Entscheide dich darum für das Gute. Gott wird dir immer helfen, das Gute zum Sieg zu verhelfen. Wir notieren, Gott wird dir immer helfen, das Gute in dir, die Liebe, denn die Nächstenliebe, Levitikus 19, 18, das Gute, die Menschlichkeit, die Rücksichtnahme, das, was ja in unserem Kapitel auch besprochen wird, zum Sieg zu verhelfen, wodurch du das Negative, das nachgeben wird in dir, der Neid, zu deinen Sklaven, zu deinen Bediensteten werden, die du kontrollierst, anstatt dass sie dich kontrollieren. Nicht mehr werden Neid und Missgunst und Ekelhaftigkeit und Vorurteile gegenüber Fremden, zum Beispiel die fremde Frau, die in dein Lager kommt, siegen, sondern die Liebe und die Rücksichtnahme und die Fürsorglichkeit, zum Beispiel für diese gefangene Frau, die streng genommen nicht angefasst werden dürfte, weil sie eine Heidin ist, weil sie eine Fremde ist. Aber unter bestimmten Bedingungen, wenn du sie in dein Lager holst, sprich auf der spirituellen Ebene, wenn du das Negative bändigst, wird es dir dienen, wird der Neid und die Missgunst, sagt schon Maimonides im 12. Jahrhundert, die negativen Kräfte, wenn du sie konditionierst, wenn du sie zähmst, können deine Verbündeten werden im Kampf gegen die weiteren Anfechtungen des Lebens. Mache deine Feinde zu deinen Verbündeten. Mache deine Feinde zu deinen Verbündeten, die mit dir gemeinsam in den weiteren Kampf des Lebens ziehen. Ich möchte noch eine Perle, damit Rickleff nicht explodiert, ich habe hier so viele Perlen aufgeschrieben. Ja, 2 Perlen seien mir noch erlaubt. Ich will das gerade mir nicht aufsuchen, ich habe die vorbereitet. Es gibt noch 2 sehr, sehr schöne Vorschriften in unserem langen, vorschriftenreichen Text der Parascha. Und 2 möchte ich noch ganz schnell mit Ihnen besprechen. Ein Schluck heiliges Wasser aus dem Heiligen Land. Es gibt eine Vorschrift in 22, 23, wenn du ein Haus baust, will ich kurz erwähnen, da braucht man nicht lange suchen. Wenn du ein Haus baust, musst du ihm oben in der obersten Etage eine Umzäunung, ein Geländer bauen. Steht da in unserer Parascha, 2 Kapitel weiter. Noch einmal, wenn die Kitivne, ich kann sie noch vorlesen, Kitivne Beit, Kitivne, Moment, ich lese ihn vorhin erzählen. Kitivne Beit, wer sieht am Ake Lebetra. Kitivne Beit, wer sieht am Ake Lebetra. Wenn du ein Haus baust, damals natürlich nicht eine Villa wie in Israel, sondern ein einfaches Haus. Wir sehen ja in der Besiedlung in Israel, wenn du ein Haus baust aus Mörtel oder Ton. Einfache Behausung damals bedeutet Haus einfachste Mittel, die natürlich zur Verfügung stehen. Es darf mehrgeschossig sein mit den Mitteln, die dem Mensch, wie gesagt, damals zur Verfügung standen. Keine moderne, in moderne Investitionen, aber Menschen konnten sich in der Urbanisierung, in der Verstädterung Israels durchaus schon einfachste Unterkünfte erlauben aus Materialien, die man damals brannte, Ziegelsteine und Ton. Kurzum, die Bibel sagt, Hashem sagt, wenn du so ein Haus mit einfachsten Mitteln für Schwiegermütter und Cousins und Cousinen, deine große Sippe baust, jetzt kommt's, in der obersten Etage, ganz oben auf dem Dach, wäre Sita Lomake. Kitiv Nebait, wäre Sita Lomake. Bau ihm oben ein Geländer. Da könnten wir sagen, lieber Rickler und liebe Freunde, Dr. Fischer, die ich so sehr schätze, meine Frau auch, was muss das erwähnt werden? Das ist doch obvious. Das ist doch klar. Das wird doch jeder Architekt spüren. Das wird doch jeder Bauer spüren. Wenn ich meinetwegen drei Stücke, was konnten die Menschen bauen, drei Stücke, vier Stücke, dann ist es doch sinnvoll, dass oben ein Marke, ein Geländer gebaut wird, damit Rickliff, der oben durchdreht, nicht hinunterfällt, wenn er die großen Partys dort oben veranstaltet. Warum betont die Bibel so etwas Naheliegendes? Ein Marke, wenn ein Kufay, eine Umrandung, Umzäunung, Geländer zu errichten. Auf der Schattenebene, die ich Ihnen vorhin sehr liebevoll ausgeführt habe, auf der naheliegenden Ebene ist es klar, damit Rickleff oben, wenn er sich anlehnen möchte, anlehnen kann und nicht darunter stürzt und ich dann schadenersatzpflichtig werde für Rickleffs Frau, wenn Rickleff, Gott bewahre, das zeitliche Segnen zu Herrn unterstürzt oder für ihn Entschädigung leisten muss, wenn er sich irgendein Bein bricht. Das ist der Pschat. Der Pschat sagt, regel das, es gibt eine Sozialverantwortung im Judentum und wenn du etwas baust, hast du eine Verpflichtung, unser deutscher Grundsatz, BGB, Eigentum, verpflichtet. Das hat die Dora schon längst vor dem bürgerlichen Gesetzbuch sehr deutlich ausgesprochen. Längst vor Deutschland. Kurzum, sieh vor, was du für die anderen zu tun hast. Du bist nicht nur für dich da, du bist auch für andere da. Und wenn du Gäste einlädst, auch für deine Familienangehörigen, muss oben ein Ma'ake, eine Umzäunung sein. Ich möchte was Schönes schenken, was ich bei meinem letzten Aufenthalt mit einem Juden hier in Israel gelernt habe. Das hat mich umgehauen. Umgehauen, das wird sie hoffentlich auch, meine Dr. Angela Fischer insbesondere, und sie auch, hoffe ich alle, umhauen. Umhauen nicht, dass sie vom Dach herunterfallen, sondern dass sie von ihrem Sessel höchstens herunterfallen auf den Boden. Dieser Jude, letztes Mal in Tiratio, in Kriyat Yivron, ein Mensch, den ich in der Synagoge wöchentlich besuchte, sagt mir, Jude, ich habe da was gefunden bei einem Rabbi, den er kennt. Das bedeutet auf der Drasch-Ebene Folgendes. Wenn du in die Höhe gehst, wenn du Großes planst, nie auf der spirituellen Ebene sind wir, wie gesagt, Drasch und Zod, die Mischung aus Drasch und Zod, geheime Interpretation, geheime Anspielungen und die tiefgründige Interpretation. Er sagt mir, der Rabbi hat ihm gesagt, wenn du etwas Großes planst, wenn du ein Haus baust, muss das nicht nur bedeuten, ein Äußeres mit Mörtel und Ton, sondern wenn du dich selbst erbaust, du baust dich groß auf, du bist ein großer Mann, ein Professor oder ein Doktor oder ein Ingenieur, wenn du etwas Großes leistest im Lande Israel, ein Clanführer, ein wichtiger Kämpfer, dann wisse, du brauchst einen Schutz gegen das Fallen, gegen den Hochmut oder den Übermut. Und das fand ich so tief, das möchte ich Ihnen heute aus meinem professoralen Munde schenken. Ich hoffe, Sie wissen das zu würdigen, was ich Ihnen gebe. Das kriegen Sie nicht jeden Tag gesagt. Sehr hochdeutsch. Noch einmal, wenn du ein Haus baust, wenn du dich selbst erbaust, du bist groß, du bist berühmt, du bist Thronerbe in England, Prinz Charles, du hast Güter bekommen, schütze dich vor deiner Überheblichkeit, indem du einen Zaun um deinen Mund, der Kopf ist die Spitze des gesamten Baus, wenn du groß wirst, ist der Kopf hier nach wie vor die Spitze deines Körpers, baue eine Umrandung, einen Schutz gegen deine Überheblichkeit, damit du mit deinem Mund nicht Worte aussprichst und die dann zu Verhalten führen, die dich zum Sturz führen, sodass das ganze Haus einstürzt oder dass du selbst runterstürzt, die Gäste, die da oben sind. Und du, kann ja auch dir passieren, als Multimillionär, dass du unachtsam bist und dir etwas erlaubst über deinen Mund, das dir nicht gut tut. Und das möchte ich Ihnen schenken. Das ist die Tiefgründigkeit unserer heiligen Tora, die zu jedem Satz bekommen. Nicht nur das äußere Gebäude, das selbstverständlich eines Schutzes bedarf, damit du weißt, du hast Verantwortung für deine Gäste und Verantwortung für deine Familienangehörigen. Du bist nicht nur für dich da. Du hast eine Sozialverpflichtung, die sehr bindend ist. Darum bau bitte eine Umrandung, damit der andere geschützt bleibt. Sondern noch einmal, die Spiritualität, du musst dich selbst, wenn du selbst etwas erbaust, im Deutschen sagt man ja auch, das war eine erbauliche Erfahrung. Rickleff kann ja Deutsch wie ich und Sie auch, liebe Freunde und Freundinnen. Wenn du dich erbaust, wenn du eine erbauliche Erfahrung machst in deinem Leben, kriegst Millionen von deiner Königin oder weiß ich, wirst ernannt zum großen Thronerben, ernannt zu einem Präsidenten einer Gesellschaft und kriegst Ansehen ohne Ende, hüte dich davor, überheblich zu werden, indem du Schutzzäune, insbesondere auf der obersten Spitze deines Erfolgs, im Äußeren wie im Inneren, der Mund, einen Schutzzaun um dich bildest, damit du nicht der Überheblichkeit anheimfällst und dadurch das Ganze sofort gefährden kannst, dich und andere. Das finde ich eine so tiefe spirituelle Zusatzdeutung, dass ich sie Ihnen unbedingt ganz pragmatisch ans Herz legen muss. Nicht nur, wenn Sie selbst bauen, im Äußeren, sondern wenn Sie innerlich bauen. Das kann uns im Alltag jederzeit passieren, hier in Israel, wie in Deutschland, wie in Paris. Achte darauf, dass du immer mit Gottes Gnade arbeitest und dich selbst schützt vor Überheblichkeit und vor Überheblichkeit und Unüberlegtheit. Eine Kleinigkeit noch zum Schluss möchte ich erwähnen, neben den vielen, die ich habe. Es gibt noch eine Vorschrift, die fantastisch ist. Sekunde, das habe ich Ihnen auch ausgesucht. Und zwar, genau, die wird erwähnt in Devarim am Ende, wo ist das hier? In Devarim am Ende, etwa in 24. Und es steht da, Kitik zog zircha veshachachta omer lotashuv lekachto layatom velager tashir et ashatimza. Nochmal, Kitik zog zircha veshachachta omer lotashuv lekachto lager layatom velalmana je leman yebarecha adonai elohecha bekol maase yadecha. Das ist ein großer Satz, etwa, was ist das hier geschrieben, in 24, am Ende von 24. Ich übersetze, hier habe ich schon die Übersetzung. Wenn du deine Ernte einsammelst und eine Garbe vergessen hast auf deinem Feld, sollst du nicht zurückgehen, um sie zu nehmen. Es muss den Konvertiten, den Einheimischen, die aus dem anderen Glauben kommen, den Fremden wirklich, der Witwe und den Waisen überlassen werden, damit dein Gott dich segnet. Ein feuriger Satz am Ende von 24. Dazu möchte ich Ihnen auch etwas ganz Tiefes sagen. Die Gesellschaft in Israel war damals dual angelegt. Das heißt, es gab schon die ersten Verstädterungen. Gott will ja, dass es Städte gibt. Das kennen wir schon seit Genesis. Kains Nachfahre Hanoch hat ja erste Städte gebaut. Die Kinder Israels wissen, dass Gott eine moderne Infrastruktur gebaut haben möchte in Israel. Israel soll florieren, das neue Land, in das ja Josua einzieht, nach dem Heimgang von Moschee. Das heißt, Gott will, es soll eine moderne Gesellschaft geben mit allen Errungenschaften der damaligen Zeit, mit den Mitteln, die man an Bodenschätzen fand. Daneben gab es natürlich noch die Landwirtschaft. Es gab auch sehr viele Landwirte, auch zur Zeit Jesu, Josua, gab es viele Landwirte, Winzer und Olivenbauzüchter, Olivenzüchter. Olivenzüchter. Es gab sehr viel Landwirtschaft. Und da sagt Gott in einem Satz in unserer langen Parasha, wenn du deine Ernte aberntest, sprich das, was geerntet wird in der Regel im September, Oktober, kurz vor Jahresschluss, und du hast etwas vergessen, wir müssen bedenken, da geht der Bauer im Orient mit, weiß ich, Sichel, Sense durch das Feld, erntet ab, Maschine gab es ja null, er erntet mit seiner Hand oder rupft selbst noch Halme ab mit den Granatäpfeln, die er pflückt, oder mit Oliven, die geklopft werden, oder was gab es dann noch? Oliven und die Feigen und Wein, die Trauben natürlich, und dann gibt es noch, was gab es damals noch? Die Feigen, Oliven, es gab damals Sesamsamen, es gab ja einfachste Produkte, die heute wieder entdeckt werden. Wenn du diese Sesamsamen etc. und besonders den Wein, den kostbaren Wein schüttelst, ich liebe die israelischen Weintrauben, ganz besonders saftig in Israel, wenn du die Weintrauben gelesen hast, und du vergessen hast, darauf will ich mich kaprizieren, lieber Wyclef, liebe Dr. Angela Fischer, liebe alle Teilnehmer, niemand ist benachteiligt. Alle werden geliebt von mir, die heute da sind. Insbesondere natürlich Dr. Fischer, weil sie so brillant bei mir lernt. Brillant. Wenn du durch das Feld gehst, stellen sich das sehr augenscheinlich vor. Wir sind im Jahre etwa 1400 vor. Die Kinder Israels haben nach wie vor ihre landwirtschaftlichen Betriebe, die sie vor der Vertreibung ja auch hatten, nach Ägypten. Und sie kommen in das Land und es gibt wieder Weinbau. Und da ist ein Wyclef oder ein Juwan und hat seinen Weinbau betrieben und geht durch das Feld, liest die Trauben mit der nackten Hand, gibt ja keine Maschinen, dreht sich dann um und sieht, huch, da habe ich ja noch etwas hängen lassen. Da hängen noch die saftigen blauen Trauben, die ich besonders liebe, oder die grünen, die ich weniger liebe. Dann sagt ihm die Tora etwas sehr Menschliches. Geh bitte nicht zurück, Wyclef. Lass es dort, so ist es auf dem Boden liegen, sei es am Weinstock hängt, lass es bitte hängen. Es darf dich nicht gereuen, dort noch saftigste blaue Trauben hängen zu sehen, sondern jetzt kommt wieder die Sozialverantwortung. Der Witwe, der Fremde, manche Übersetzungen sagen, der Konvertit, der Übergetretene, der nicht zu dir original gehörende, aber der sich zu dir zugehörig fühlende, der hat Anspruch, in die Felder zu kommen. Das kennen Sie aus dem Buch Ruth. Der darf in die Felder gehen, nach der Lese und alles nachlesen, was dort nicht aufgelesen wurde. Zum Beispiel Ruth, große Frau Ruth, macht das ja. Sie liest dort nach, weil sie kein Geld hatte und nimmt es für sich nach Hause, für sich und ihre Schwiegermutter Noemi. Kurzum, die Bibel sagt, das muss so sein, das wird institutionalisiert, das ist fest. Da gibt es auch talmudische Begriffe für die verschiedenen Arten des Zurücklassens, je nachdem, ob es Getreide ist oder Früchte. Du hast dich nicht zurückzubegeben, obwohl dir es dich reizt. Rickef ist erregt. Rickef ist wahnsinnig erregt, weil er sich sagt, ich lasse doch diese Trauben da nicht hängen. Da kann ich doch ein Geschäft machen in Jerusalem. Verzichte doch nicht darauf. Es war zu schlampig vorhin, zu schnell. Jetzt hole ich das schnell ein, da kriege ich ja noch ein paar Schickel. Nein, sagt Gott Rickef, dem gierigen Rickef, das wirst du nicht tun. Denn mir gehört die Erde. Und ich dir gebiete, du lässt die Weinreben, meinen Traum hängen, dann lässt du sie hängen lassen. Punkt. Und genauso bei Getreide. Und ich will dir was Schönes sagen, was wirklich Großes ist, was wirklich viel Geld wert wäre, wenn ich in einer großen Veranstaltung, für die ich Geld beanspruche, vortrüge. Das möchte ich Ihnen heute kostenlos in Liebe, in großer Liebe schenken. Rickef weiß das zu schätzen. Ein großer Kommentator aus der chassidischen Nation sagt, noch einmal, wenn du da gehst und du vergisst, es geht ja um das Vergessen. Rickef geht durch sein Feld und vergisst, hat einfach zu schnell geerntet, denkt schon an die Millionen, denkt an die Vorbereitung des Schabbat heute Abend und hat vergessen, dass bestimmte Zweige des Weinstocks noch prall gefüllt sind mit Trauben, hat nicht drauf geschaut, war in Gedanken natürlich in der Schabbatvorbereitung und da hängen nun fantastische Bündel noch von Trauben. Er hat es vergessen. Und da sagt diese mystische Tradition etwas sehr Schönes. Das Gebot baut auf dem Vergessen auf. Hast du etwas vergessen? Kannst du durch das Vergessen, jetzt kommt der Höhepunkt, der Crescendo, kannst du durch das Vergessen ein großes Gebot erfüllen? Das möchte ich Ihnen schenken. Heute, am Heimgang von Ruth Lapide und Queen Elizabeth. Wenn du etwas vergessen hast, kannst du auch durch das Vergessen ein großes Gebot erfüllen. Das ist ein Gebot für den Bauern, für den Millionär. Rickef, der dort lebt, im Jahr 1500 vor. Durch das Vergessen erfüllst du ein Gebot, nämlich die Witwe und der Arme und der Bedürftige und der Weise kommen dann und werden durch dein Vergessen leben. Und wenn es nur für einen Tag ist. Das heißt, da kommt nachher die arme Dr. Fischer, mit der ich auch Spaß machen darf. Dr. Angela Fischer, beste Urologin in Deutschland, kommt dort vorbei und sieht, Mensch, da Rickef, der alte Jude, hat vergessen, die Beeren zu pflücken. Und ich muss in das Feld gehen, wenn ich arm bin, und darf alles guten Gewissens, ohne dass Rickef mich rügt, pflücken. Das heißt, Rickef, der reiche Bauer in Israel, hat durch seine Unterlassung, durch seine Vergesslichkeit, ohne dement zu sein, ein Gebot erfüllt, wodurch Dr. Angela Fischer, als in dem Fall arme Frau, hineinkommt, guten Gewissens, ohne dass die Hunde auf sie gehetzt werden, beziehungsweise ohne dass Rickef sie anfaucht, und sie holt sich jede Traube, die sie braucht, und jeden Grashalm, der da von den Sesamsamen ist, oder Weizengerste, die sie braucht, um ihren Hunger und den Hunger ihrer Familie zu stillen. Durch das Vergessen des Juden entsteht eine Gebotserfüllung. Ein ganz hartes Gebot in unserer Parasha, Kapitel 24. Und da sagt diese mystische Tradition etwas ganz Tiefes zum Finale der heutigen Sendung. Wenn du schon durch das Vergessen, durch deine Schlampigkeit ein Gebot erfüllst, das Gott hier ausdrücklich vorgibt, nämlich, dann lass es hängen und Angela kommt oder Hubert kommt und meine Gattin Deborah, die Hungrigen kommen, gibt's immer. Wenn du schon durch deine Vergesslichkeit ein Gebot erfüllst, um wie viel mehr durch deine Nichtvergesslichkeit, sondern durch deine präzise Observanz der Gebote und Verbote Gottes. Das nennt man ein Kalvachomer. Das heißt, De minori ad maius, vom kleineren zum größeren. De minori ad maius, von einem kleineren Argument zum größeren Argument kommen. Auf Hebräisch, kalvachomer. De minori ad maius oder kalvachomer, kuf lamed vavchet vav mamresh. Das ist von einem geringeren Argument auf ein größeres kommen. Das ist typische Arbeit der Rabbiner, wenn sie Interpretationen und verbindliche Vorschriften aus der Tora ausarbeiten. Auch ethische Grundsätze. Ich wiederhole. Wenn schon Rickef Münch, in dem Fall der Jude Rickef Münch, durch seine Schlampigkeit, durch seine Vergesslichkeit, durch seine Unachtsamkeit Reben hat hängen lassen oder Granatäpfel hat nicht abgepflückt, da hängen noch hier bei mir vor der Tür, hängen auch ein paar Granatäpfel und bei der Lese hat er vergessen, er war in Gedanken woanders, beim Schabbat. Und da hängen noch drei saftige Granatäpfel, dann kann durch sein Vergessen Frau Dr. Fischer am Leben halten werden, weil sie sich sagt, die darf ich, die muss ich sogar als arme Frau pflücken, denn Rickef darf sie nicht pflücken, er hat sie vergessen, die Lese ist abgeschlossen, heute am 9. September. Und darum sagt die Mystische Tradition, wenn schon Rickef durch diese Unachtsamkeit Ein wichtiges Gebot befolgt, das Gott uns hier vorgibt in Tetzé. Und wie viel mehr kann Rickleff durch die Nichtvergesslichkeit, durch das bewusste Denken, das ja noch größer ist als das Vergessen, nämlich die vielen anderen Gebote, bau den Zaun um das Haus und sorge dafür, dass du in dem Land die Feinde ausrottest und dass du die Abgaben an die Leviten leistest jedes Jahr, je nachdem, was du erntest, es müssen Abgaben geleistet werden, es muss jedes Jahr nach Israel gewallfahrtet werden, das vergisst man in der Regel nicht, weil das große Ereignisse sind. Das heißt, um wie viel mehr kannst du dich anstrengen und Gottes Gebote erfüllen durch deine Achtsamkeit, wenn schon eine Unachtsamkeit so etwas Großes bewirkt? Das ist ein Ansporn für uns, liebe Freunde und Freundinnen von Arafta, bewusst zu machen, sei wachsam im Leben. Du kannst so viel Gutes tun für deine Nächsten durch die vielen Vorschriften unserer Tora, durch den Zaun oben auf dem Haus und durch das Zurücklassen der nicht gepflückten Früchte und durch das Einhalten der Vorschriften bezüglich der Abgabe an Leviten. Du kannst so viel Gutes tun, wenn schon durch ein Weglassen, durch ein Nichtbeachten, du so viel Gutes für eine arme Frau Fischer und für die Armen in Israel tun kannst, die sich freuen, wenn du deine Granatäpfel vergessen hast. Davon leben sie ja. Da müssen sie nicht sich demütigen als Bittsteller bei dir anklopfen und sich erniedrigen, gib mir doch ein bisschen Granatäpfel. Sondern sie dürfen es ja guten Gewissens wie Ruth, die Moabiterin, auflesen. Und wie viel mehr tust du Gutes? Tu im Klartext das Gute. Kümmere dich darum, das Gute zu tun. Es lohnt sich, Gutes zu tun, denn durch das Gute wirst du selbst gut. Letzter Satz, durch meine Deutung, durch das Gute, das du tust, was die Tora in dieser reichen Parascha mit diesen vielen Vorschriften uns nahelegt, durch das Gute, das du tust und durch den Kampf, den du kämpfst gegen das Ungute in dir, wirst du selbst ein guter Mensch. Noch einmal, durch das Gute, das du tust, es muss getut werden, getan werden, nicht gedacht werden, getan werden. Durch das Gute, das du tust, wirst du ein guter Mensch und siegst, das ist der Eingang unserer Parascha, und das wird die Parascha ja durchziehen, erringst du einen Sieg über dich, über das Niedere in dir und wächst hinauf zu einer ganz großen Persönlichkeit Gottes, nämlich zu einem Eved Adonai, zu einem Knecht Gottes, mit dem ja auch Moshe benannt wird am Ende seines Lebens, eines der größten Titel des Judentums, ein Knecht Gottes zu werden. Überwinde all das Negative in dir und lasse zu, dass du mit deiner ganzen Existenz, sowohl mit deiner Vergesslichkeit als auch mit deiner Bewusstheit, ein Diener Gottes wärst. Shabbat Shalom und gerne, gerne können Sie mich kontaktieren.
Vielen Dank, lieber Yuval. Du hast den Geboten des Tuns mit Zvot Aseh und mit Zvot Lota Aseh, den Geboten des Nichtstuns und den Geboten des Vergessens hinzugefügt. Das fand ich besonders interessant. Und natürlich, es hat immer zwei Seiten. Es ist die soziale Dimension dem anderen gegenüber, aber du hast sehr deutlich auch gemacht, die Gebote haben auch für das eigene Wachstum, sozusagen das soziale Leben mit mir selbst, etwas zu tun. Danke für diesen reichen Schatz an Auslegung zu dem Wochenabschnitt zur Parascha, die morgen gelesen wird in den Synagogen. Nach Israel zu Deborah und dir einen guten Shabbat, auch den Zuschauern.
Ich segne dich, ich segne deine Hamburger Familie, ich segne Dr. Fischer, ich segne jeden und jede von euch in dieser heiligen Zeit im Monat Elul, dem Monat der Umkehr, dem Monat der Rüstung und dem Monat der Vorbereitung auf die Schrei. Großen Segen aus diesem heiligen Land und jederzeit bin ich ansprechbar über WhatsApp, finden Sie alle Daten und über E-Mail. Shabbat Shalom lekulam.
Shabbat Shalom. Na 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 na